das mit einem Strich zu zeichnen, dieses Messer und Gabel und Teller mit einem Strich. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir Gottesdienst feiern, nicht der Grund unserer Botschaft. Ich finde es bloß nett. Aber ein bisschen was hat das mit unserer Predigt zu tun? Und zwar heißt heute das Thema die Gemeinde als ein Restaurant. Stellt euch das mal vor. Also, ja, manche gucken schon kritisch, aber euer letzter Restaurantbesuch war hoffentlich eine schöne Erfahrung, hoffe ich mal. Was erwartest du denn in einem guten Restaurant? Also, man sagt sich, ich will gut essen, oder? Das ist doch wichtig. Und das sollte nicht das passieren, was wir lesen können. Der Kaffee war ja schon kalt, beschwert sich ein Gast. Oh gut, dass Sie mir das sagen, entgegnet der junge Ober. Eiskaffee kostet nämlich 1 Euro mehr. Also mit kaltem Kaffee wollen wir nicht gerne versorgt werden, wenn wir in ein Restaurant gehen. Dann wünschen wir uns, dass es ein gutes Ambient gibt. Ja, in dem Restaurant, wo wir hingehen, da kann es einem auch passieren, dass man den Ober fragt, den Kellner, wann wurden denn hier das letzte Mal die Tischdecken gewechselt? Und der Kellner sagt, kann ich Ihnen nicht sagen, ich arbeite erst seit 3 Monaten hier. Ja. Also, ihr merkt, das kommt auf manches kommt zusammen, damit es ein schöner Restaurantbesuch wird, auch die Musik. Ich fand das vorhin beim Kollekte-Einsammeln zum Beispiel ein Lob an unsere Techniker. Ich weiß nicht, ob die das gerade hören, die sind beschäftigt. Also, ein Lob an unsere Techniker beim Kollekte-Einsammeln war eine richtig schöne Hintergrundmusik. Ja, hat mich so an mein Restaurant erinnert mit einer schönen Hintergrundmusik, die einfach gut tut. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie soll die Bedienung sein? Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann möchte ich doch auch eine gute Bedienung haben. Und zwar eine Bedienung, die nicht nur mechanisch da arbeitet und den Gast 365 bedient, sondern wo es auch ein bisschen persönlichen Kontakt gibt, oder? Das tut doch gut, wenn so eine Bedienung auch mal ein Späßchen macht und wenn man merkt, ich wäre als Person da wahrgenommen. Also ihr merkt, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann erwarte ich Sättigung an Leib und Seele, denn meine Augen und meine Ohren, die essen mit. Ja, jetzt kommen wir zur Gemeinde. Was ist denn gleich zwischen einer Gemeinde und einem Restaurant? Also, das Erste und das Schönste ist, ihr Lieben, wir erwarten Gäste, oder? Das ist doch schön. Eine Gemeinde erwartet Gäste, ein Restaurant erwartet Gäste und wir versorgen die Gäste mit dem, was sie brauchen, hier mit unserer super Seelennahrung, die wir von unserem Gott hier Sonntag für Sonntag bekommen und manchmal auch mit Mittagessen für den Leib. Also wir versorgen die Gäste. Was ist auch noch gleich? Wir wollen mit den Gästen gerne in so einen persönlichen Kontakt kommen. Ne? Die Gäste sind nicht für uns noch irgendwelche Nummern. Also ich finde das zum Beispiel immer schwierig, wenn man den Gottesdienst danach beurteilt, wie viele Leute denn da gewesen sind, ja, wenn der Mensch praktisch nur eine Zahl ist. Nein, wir wollen doch gerne Beziehung, wir wollen doch gerne mit dem anderen in Augenkontakt kommen. Was ist nicht gleich zwischen Gemeinde, Gottesdienst und einem Restaurant? Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Bei uns gibt es keine Speisekarte, dass man aussuchen kann, was es jetzt im Gottesdienst gibt. Aber immerhin kann der Gottesdienst ja auch mitgestaltet werden von denen, die da sind und die Zeugnis geben und allem. Ja, aber es gibt im Grunde keine Speisekarte. Und dann gibt es noch einen ganz wesentlichen Punkt, ihr Lieben. Man muss nicht zahlen. Das ist auch ein Unterschied zwischen Gemeinde und Restaurant. Ja. Warum müssen die Leute nichts bezahlen, die unsere super Gottesdienste kommen, Land auf, Land ab? Ja, wir sind ja nur eine kleine, bescheidene Gemeinde, aber ihr wisst ja, es gibt Gemeinden auch mit riesigem Aufwand. Könnte man auch sagen, da sind 10 Euro Eintritt doch angemessen für die Technik und so. Ne? Ja, aber bei uns ist das nicht so, bei allen Gemeinden. Warum muss niemand was bezahlen, der zum Gottesdienst kommt und was mitnimmt? Nämlich, weil wir selber so ein großes Maß der Gnade von Gott erfahren haben. Das ist doch so super. Und dass wir deswegen das Herz voll haben, mit anderen zu teilen. Und deswegen braucht es bei uns zum Glück nicht auf das Geld und auf die Wirtschaft anzukommen. Ja, also wir haben ein großes Maß der Gnade bekommen für unsere Gemeinde, für unser Inneres. Und damit sind wir mitten in unserem Predigttext. Also, jedem Einzelnen aber Von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Von ihm her wird der ganze Leib, also die Gemeinde, zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jeder versorgt den Leib mit dem Maß seiner Kraft. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Ich möchte mit euch drei Worte aus diesem Text jetzt mal besonders bedenken. Und zwar die Worte Gnade, Maß, kommt zweimal vor hier, und das Wort jeder. Ist es bei der Übersetzung dabei? Ja, jedem Einzelnen, ganz am Anfang, das erste Wort. Wir fangen mal mit dem Wort Gnade an, weil wir jetzt bei der Speisekarte schon da gewesen sind. Wir haben also ein Maß der Gnade bekommen. Und wenn wir jetzt fragen, was ist denn die Gnade? Wenn wir das Wort Gnade mal im griechischen Wörterbuch nachschaut, ihr Lieben, boah, da muss man sich einen Vormittag Zeit nehmen, weil das Wort Gnade so viele Bedeutungen haben kann, die wir im Neuen Testament finden. Und das Erste ist, was wir, ich will mal fünf Grundbedeutungen von Gnade bringen. Ich könnte noch viel mehr bringen, aber ich beschreibe mich jetzt mal auf fünf. Wenn ich Gnade erlebe, was erlebe ich dann? Vergebung. Ja, das ist das Erste, was das Wort Gnade ausmacht. Wir feiern ja heute Abendmahlsgottesdienst und wir dürfen beim Abendmahl immer wieder wissen, Gott ist mir gnädig und er vergibt mir das, was bei mir in Gedanken, Worten und Taten so ein bisschen schief gelaufen ist und nicht nach seinem Plan gewesen ist. Also Gnade als Vergebung. Und darin erschöpft sich aber dieses Wort nicht. Aber die Vergebung ist trotzdem sehr wichtig. Deswegen habe ich die an Anfang genommen, als den ersten Aspekt von Gnade. Denn ohne Vergebung, ihr Lieben, ist mein Leben schnell erschöpft. Ja? Wir werden merken, wenn wir selber mit Schuld rumlaufen, die uns immer wieder selber quält, wo wir selber Fehler gemacht haben, was passiert da? Och, das macht uns irgendwie klein. Ne? Und wir werden erschöpft dadurch. Unsere Seele wird erschöpft, wenn wir immer mit Schuld rumlaufen müssen. Halleluja, wir dürfen die Schuld bei Gott lassen. Im Abendmahl, aber nicht nur durch das Abendmahl. Und wisst ihr, wenn wir dann Gnade erleben, wenn wir die Gnade erleben, Steffen, egal was gewesen ist bis jetzt, so deine ganzen Dinge, die nicht so in Ordnung waren, ich lasse jetzt meine Gnade walten und vergebe dir das. Oh, ist das nicht eine Wohltat wirklich für uns Christen? Und wenn wir so die Gnade selber erleben, die wir von Gott haben, was können wir dann machen? Wir können auch die Gnade dann leben gegenüber dem anderen. Ich muss nicht mehr jedes Wort vom anderen auf die Goldwaage legen, sondern ich darf ihm gnädig sein und darf sagen, du, oder ich kann mir sagen, ich habe jetzt so viel Gnade von Gott erlebt, ich werde das jetzt einfach mal hinnehmen. Ja? Also, das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Gnade ist Vergebung. Ja? Das ist der erste Punkt gewesen. Jetzt kommt das Zweite. Gnade ist auch Geschenk. Habt ihr schon mal ein Geschenk gekriegt und habt dem Gegenüber gesagt, oh, das ist ja aber eine Gnade, dass du mir das jetzt schenkst. Habe ich das überhaupt verdient? Ja, also man fühlt sich doch manchmal, wenn man ein gutes Geschenk bekommt, ne, dass der andere wirklich irgendwie Gnade mit einem hat, ohne was zu bezahlen, was geschenkt zu bekommen. Also Geschenk und Gnadenbesitz, das ist Gnadenbesitz. Ein Gnadenbesitz, ein Geschenk ist ein Gnadenbesitz. Das besitzt man aus Gnade, weil jemand gnädig gewesen ist. Und da haben wir doch so viel. Ja, die schöne Landschaft zum Beispiel, in der wir leben dürfen, was ist die? Gnade Gottes. Ja, da können wir einfach nur dankbar sein. Das schöne Restaurant hier, August-Bebel-Straße 51, in dem wir unseren Glauben leben dürfen, ihr Lieben, das ist Gnade, das ist Geschenk. Hat einer von uns hier mitgebaut im Jahr 1875 an diesem Haus. Es ist die Gnade einfach, ja, die wir haben dürfen, wo wir drin sein dürfen. Es ist Gnade, ihr Lieben, dass Leute hier in dieses Haus auch heute noch ihre Gaben einbringen. Auch das ist Gnade. Wir dürfen voneinander profitieren, von den Gaben. Ja? Also, was wäre denn, wenn unser Dachschaden immer noch existieren würde? Ja? Aber es haben Leute hier ihre Gaben eingebracht, dass dieser Dachschaden behoben werden kann. Ja? Und wir dürfen durch deren Wirken, ist das für uns einfach Gnade, Jeder, der sich hier einbringt, ist Gnade für den anderen. Und das ist einfach ein Geschenk für uns. Und dass ich selber auch Gaben von Gott habe, ihr Lieben, auch das ist kein Verdienst, das ist auch ein Geschenk. Ja? Es ist einfach Wohlwollen, es ist Gnade. Wenn die Manuela zum Beispiel die Gabe hat, auf den Bauspielplatz zu gehen und dort mit den Kindern umzugehen. Wo hast du die Begabung her? Hast du die gekauft, Manuela? Hast du nicht gekauft. Ne? So, ich weiß nicht, ob Hartmut seine Technikbegabung irgendwo gekauft hat. Gibt es sie in Berlin? Gnade, ihr Lieben. Ja? Das ist alles Gnade. Der Gesang, die Musik, alles das, was wir haben. Und wir dürfen froh sein, dass es so ist. Also, das Zweite ist, Gnade ist also Geschenk und wir haben dadurch einen Gnadenbesitz. Das Dritte ist, ganz kurz, Gnade wird auch vom Griechischen her mit Wohlwollen übersetzt. Wenn jemand mir gnädig ist, dann hat er ein Wohlwollen gegenüber mir. Er will mir wohl. Ist das nicht ein schönes Wort? Wird viel zu selten benutzt, glaube ich, das Wort Wohlwollen. Ich will dem anderen wohl. Und was wir haben und was wir überhaupt sind, ihr Lieben, dass wir überhaupt auf der Erde sind. Wir hatten jetzt am Donnerstag das Thema Schöpfung in unserem Bibelkurs. Ne? Dass wir überhaupt auf der Erde sind, was ist das? Ausdruck des Wohlwollens Gottes. Er wollte es wohl machen für Menschen, dass sie hier auf der Erde leben können. Die vierte Bedeutung im Neuen Testament für Gnade. Das lässt sich am besten mit dem deutschen Wort Anmut übersetzen. Also wisst ihr, was Anmut ist? Gibt es ein anderes Wort für Anmut? Wem fällt eins ein? Es ist so altes Wort, aber so ein schönes Wort. Schön. Schön aussehen, ja? Also zum Beispiel hier, ne? Schöne Brille. Ja, also Anmut ist schön aussehen. Bei euch ist ja die Friederenate Weigel ab und zu mal zum Predigen gewesen. Ne? Und wir haben ja viele Jahre mit ihr in einem Haus gewohnt. Und die Friede hat eine Tochter, wisst ihr, wie die heißt? Jahres. Das ist genau das griechische Wort für Gnade. Gnade heißt Jahres. Und es ist eigentlich eine gute Idee, finde ich, nur Tochter den Namen Charles zu geben, oder? Wenn man mal diese Bedeutung sieht, ja, dass Gnade auch Anmut heißen kann. Wisst ihr, ich denke mal, das sollten wir nicht zu schnell vergessen, nämlich, dass die Gnade Gottes etwas ist, was das Leben auch anmutig und schön machen kann. Stellt euch mal vor, wir hätten die Gnade Gottes nicht. Ich glaube, dann würden einige Dinge passieren, die wir nicht wollen. Nämlich, es kann ganz schnell sein, wenn wir keine Gnade empfangen und keine Gnade haben mit uns selber und mit anderen, dann werden wir verbissen. Ja? Und ein verbissen rumlaufender Mensch, ist das eine Schönheit, ist das eine Anmut? Nee, also wenn du so eine Versammlung kommst, ja, in so ein Restaurant wie unsere Gemeinde, und da sitzen lauter verbissene Menschen, oh, nee. Ne? Also, leider gibt es das manchmal und das gibt es leider auch noch zu oft im Christentum, auch in Deutschland, dass man irgendwo hinkommt und das sind erstmal Leute, die gucken, ob der Gast auch alles richtig macht. Ja, also da ist eine gewisse Verbissenheit da. Er kann nicht die Anmut und die Schönheit der Person wahrnehmen, die da reinkommt und erstmal so ins Herz ein bisschen schließen, ne? Sondern erstmal alles richtig machen. Wir brauchen nicht immer zu gucken, ob die Leute alles richtig machen. Wisst ihr warum? Weil Gott dafür zuständig ist. Und wir müssen nicht alles regeln. Oder zum Beispiel Leistungsdruck. Ja? Durch Gnade wird Leistungsdruck ja, zu einem anmutigen Dienst, den ich gerne tue. Ich kann sagen, ich mache jetzt einen Dienst hier zum Beispiel in der Gemeinde und mache das jetzt, weil ich das machen muss, weil ich das so gehört und weil ich das so versprochen habe. Ich kann aber auch sagen, nee, ich habe von Gott so viel bekommen, deswegen will ich das doch gerne machen. Ja, ihm ein kleines bisschen zurückgeben von dem, was er mir alles geschenkt hat. Und damit wird aus Leistungsdruck Anmut. Denn wenn ich so einen Menschen kehren sehe, dann kehrt der anders als einen, der es nur machen muss, weil er sich irgendwie gedrängt fühlt. Also Anmut, Charis. Und wisst ihr, Anmut kommt eben wirklich, diese Charis, ja? Diese Gnade Gottes, damit auch andere Leute die erfahren. die kommt wirklich durch Anmut und Gediegenheit zum anderen. Bevor uns ein anderer erstmal zuhört, auch von unserem Glauben was zu hören, muss der in uns erstmal ein Stück Anmut und so eine Schönheit der Seele her auch wahrnehmen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Die Christine hat am Sonntag, schön, dass du da bist, dass du wieder gesund bist. Du hast am Donnerstag gesagt, wo wir uns über die Predigt im Leuchtturm unterhalten haben, sagtest du, ja, die Gemeinde soll doch kein Schnellimbiss sein. Und genau das ist es. Wir sind kein Schnellimbiss, wo jemand schnell abgefertigt werden muss, sondern wir dürfen in Gediegenheit und Anmut unsere Gottesdienste feiern. Und ich will auch immer wieder dafür werben und möchte sagen, wenn jemand hier zu unseren Gottesdiensten kommt, dass er hier Menschen vorfindet, ja, die es einfach versuchen, so schön zu machen und die sich alle auch auf diese Gnade Gottes konzentrieren, die sie selber von Gott bekommen haben. Wisst ihr, wenn wir im ganzen Gottesdienst hier die anderthalbe Stunde immer nur unsere eigenen Sorgen und Probleme und Zukunftsängste und was wir haben, ja, wenn wir das nur die ganze Zeit im Kopf haben, ihr Lieben, auch wenn wir nichts sagen, das sehen die anderen, das merkt die Atmosphäre. Wenn du in eine Situation der Sorge kommst, ja, dann merken die anderen Menschen, da ist die innere Freiheit fehlt irgendwie. Und damit wir wirklich auch anmutig sind für Gäste, die in unsere Gemeinde kommen, möchte ich dafür werben, konzentrieren wir uns in jedem Gottesdienst auf diese Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat, auf das Viele, ja, und passen auf, dass wir nicht das Wenige, was vielleicht auch da ist, uns sozusagen in der Seele die Anmut verdirbt. Ich wünsche mir, dass wir eine anmutige Gemeindeseele haben und dass Menschen, die kommen, hier gediegene und anmutige Gottesdienste vorfinden. Wisst ihr, die Schönheit und die Ruhe der Gnade Gottes, die ich um 10 hier mitbringe in die Gemeinde, die wirkt sich auf die Atmosphäre und auf die Gäste aus. Ja. Und wisst ihr, Unruhe und ständiges Kreisen um die eigenen Bedürfnisse sind kein Spiegel von Anmut der Gnade, sondern von Armut im Glauben. Ich sage es einfach mal so, auch wenn es hart ist. Ja. Wir brauchen immer wieder diesen Glauben, wirklich zu sagen, nee, ich möchte mich einfach an Gottes Gnade orientieren, an dem Vielen, was er geschenkt hat. So, und das Fünfte, und das ist ein bisschen überraschend, das Wort Charis, Gnade, ne, ist im Neuen Testament dasselbe Wort für das Wort Dank. Also, Römer 7, Vers 5, da sagt Gott, Danke an Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So ein Halleluja-Ruf ist das, ja. Also, und da steht auch im Urtext das Wort Charis. Also, es ist interessant. Ich bekomme im ersten Schritt Wohlwollen von meinem Gott, Charis, ja. Und ich, was mache ich dann, wenn ich Wohlwollen von meinem Gott bekommen habe, Gnade? Ich gebe ihm das zurück, indem ich sage, Gott, ich habe auch Wohlwollen mit dir. Ja? Und ich nehme dich als Anmut wahr. Und das ist Dank. Also Dank und Gnade ist dasselbe Wort im Griechischen. Ja? Also so hängt das auch zusammen. Durch das, was ich selber erfahren habe, ja, wirkt der Dank, steigt der Dank in mir auf zu meinem Gott. Und wisst ihr, wenn ich Gott sein Wohlwollen zurückgebe, wenn ich sage, Gott, hab Dank für alles, was du mir geschenkt hast, dann ist das eine Haltung des Dankens und dann ist das auch eine Haltung der Freude, die uns in uns auch Freude weckt, statt immer nur Beschwer oder Beschwerde. Und wisst ihr, wenn ich jetzt mal aufs Restaurant nochmal komme, ich wünsche uns, dass wir hierher kommen als Menschen, die sich beschenkt wissen von Gott und ihm im Herzen Dank und Beziehung zurückschenken. Und wir müssen uns immer überlegen, wenn ich herkomme, bin ich Gast oder bin ich jemand, der die anderen, die kommen vielleicht, ja, dass die Gäste sind. Und jeder, der Christ ist, ja, dass der dazugehört zu denen, die anderen gut versorgen wollen. Und das haben wir hier in unserem Text auch ziemlich deutlich. Jeder versorgt den Leib mit dem Maß seiner Kraft. Das heißt auch, wenn ich hierher komme als Christ, bin ich jeder, ja, Und ich bin dafür zuständig, diesen ganzen Leib mit Kraft zu versorgen. Und das heißt, wenn ich herkomme und sage, ich hab mich schon vorbereitet auf den Gottesdienst innerlich und freue mich drauf, dass Gottesdienst ist, dann versorge ich den Leib, die Gemeinde hier, ne? Mit Kraft, mit geistlicher Kraft. Dadurch hat der Heilige Geist eine richtige, echte, gute Startbahn. Ja? Also wir sind berufen, dass jeder wirklich auch das Versorger ist, wie es hier steht im Text, dass wir Versorger an Gnade sind. Wir kommen manchmal ausgezehrt zum Gottesdienst, freuen uns endlich Tankstelle zu haben, endlich wieder etwas Gottes Wohlwollen tanken, heute auch im Abendmahl, dass ich Gott wieder danken kann. Das ist auch völlig legitim, ist auch völlig richtig. Gottesdienst ist auch für uns eine Tankstelle. Aber, wisst ihr, ein Kaffeechef, wenn der auf Arbeit geht, kann der sich freuen auf seine Gäste im Café, obwohl er derjenige ist, der die Arbeit hat. Und von daher ist das gar kein Widerspruch. Ich gehe zum Gottesdienst, um selber aufzutanken und freue mich aber auch darauf, dass andere Menschen hier auftanken können in unserem Café. Und ich freue mich auf die Menschen, die kommen. Und ich wünsche uns, dass die Gäste, die zu uns kommen, hier so eine Atmosphäre spüren. Das zweite Wort, was wir jetzt noch behandeln wollten, ist das Wort Maß. Das kommt hier öfters vor. Wenn man diesen Text so schnell mal liest, ja, dann könnte man denken, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade aber nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wisst ihr, was man da denken kann? Also ich habe das zumindest gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, so irgendwann mal. Ich habe gedacht, ist das nicht ungerecht? Der eine kriegt so ein Maß an Gnade und der andere kriegt so ein Maß an Gnade. Boah, deswegen habe ich mich jetzt nochmal in die ganze Geschichte rein vertieft im Neuen Testament, weil das wäre ja wirklich nicht verständlich, ja, dass jeder ein unterschiedliches Maß an Gnade bekommt. Und ich denke, wir können die Sache dadurch auflösen, dass wir es so auffassen: Gott schenkt ein reiches Maß für alle. Er beschenkt und er hat allen Reichtum. Also wenn wir das Wort Maß mal durchs Wort Reichtum ersetzen, ja, die Gnade, jeder Einzelne kriegt eben die Gnade nach dem Reichtum der Gnade Christi. Was ist denn das Maß der Gnade Christi? Wie viel Gnade hat Christus? Wo hört die auf? Die ist unendlich. Amen. So ist es. Das Maß der Gnade Christi ist unendlich. Und deshalb dürfen wir alle ja an diesem Maß teilhaben und müssen keine Angst haben, dass es für uns nicht mehr reicht. Jedem ist geschenkt, nach diesem großen Maß, was Christus hat, auch an dieser Gnade teilzuhaben. Wenn man jetzt so eine Predigt vorbereitet, dann macht man auch das, was Neudeutsch Faktencheck heißt. Also die Fakten mal zu checken. Wo kommt das noch im Neuen Testament vor? Na, dass es ein verschiedenes Maß gibt von Gott. Und ich habe eine Stelle gefunden, die uns aus dem Lot bringen könnte. Da steht nämlich in Römer 12, Vers 3, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, den Gott ihm zugeteilt hat. Das hört sich ja wirklich so an, als ob jeder ein unterschiedliches Maß an Glauben zugeteilt bekommen hat. Hier ist es wichtig, nicht nur diesen einen Vers zu lesen, sondern das Umfeld. Wisst ihr, worum es da geht? Da geht es um Leute, die tun so, als wären sie die Glaubenshelden. Na, sie haben innerlich, sind sie unsicher und verzagen, ja, so fast. Aber sie denken, wenn sie in der Gemeinde sind, da müssen sie tun, Halleluja, alles geht in Ordnung, ja, damit mich die anderen gut angucken, damit ich ein gutes Image habe. Und da sagt Paulus, Freunde, hört auf mit diesem Krampf. Er sagt, das Maß des Glaubens, was Gott dir zugeteilt hat, das lebe doch einfach ganz natürlich und versuch nicht so zu tun, als ob du ein Riesenmaß hättest. Also entkräftet diese Stelle aus Römer 12 für mich nicht die Aussage, dass die Gnade, das Maß der Gnade Gottes, das Maß der Gnade Christi für uns alle bereitsteht. Und wisst ihr, ich will es nochmal ganz deutlich sagen, Gott hat in seinem Maß wirklich die Fülle für alle. Wisst ihr, was in Johannes 1, Vers 16 steht? Von seiner Fülle haben wir alle genommen, was? Gnade um Gnade, so ist das. Und es ist trotzdem so, dass wir immer wieder auch wissen, Gott hat uns ein besonderes Maß der Gnade gegeben, aber nicht in der Menge der Gnade, sondern in der Art der Gnade. Das Wort Maß heißt auf Griechisch Metron. Und Metron heißt auf Lateinisch Metrum. So alle, die mit Musik oder mit Gedichten oder so mal zu tun hatten in ihrem Leben, die wissen, dass ein Lied hat ein bestimmtes Metron. Gibt es auch das Wort Metronom zum Beispiel. Ne? Und es gibt also unterschiedliche Versmaße sozusagen. Und es ist so, dass sich bei der Musik das Maß, also das Metron, wie es im Griechischen heißt, durchaus ändert. Ja? Wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Kantate von Johann Sebastian Bach habe, da hast du 4 Stimmen, die alle singen, ja, im Chor. Und jede Stimme hat ihr eigenes Maß, eigenes Metron. Und aus dem ergibt sich dann ein wunderschöner Choral, der dann gesungen wird. Aber und jetzt kommt das Entscheidende. Keiner von den 4 Stimmen ist benachteiligt. Denn ihr Notenbuch ist alle gleich dick. Die haben alle von Gott dasselbe quantitative Maß bekommen. Aber das Metron, also das Maß, die Art dessen, ja, wie das angewendet wird, ist durchaus unterschiedlich. Und das macht ja auch Gemeinde so spannend und interessant, ja, dass wir mit unterschiedlichen Betonungen unser Christsein führen und unser Christsein leben können, weil wir halt unterschiedliche Maße, nicht im Sinne von Menge, aber von der Art, ja, vom Metrum unseres Charaktermusters her unseren Glauben leben. Und so möchte ich uns Mut machen, nicht das Haar oder die Fliege in der Suppe zu suchen, weil wir gerade beim Thema Gastronomie sind, ja, wo ich mich benachteiligt fühlen könnte, ja, weil ich sage, ich habe wohl weniger Gnade als der andere, weil ich das und das nicht kann. Ja, also ich könnte zum Beispiel traurig nach Hause gehen, könnte sagen, ja, weil ich eben nicht so gut Technik oder nicht so gut Musik machen kann, aber ich habe wenig Gnade von Gott bekommen. Also ich könnte mich mit diesem Haar in der Suppe sozusagen belasten. Nein, wisst ihr, wir müssen es immer wieder vor Augen führen. Wir als Christen, wir haben ein ganz, ganz reiches Menü bekommen. Ja, wir haben ein 4-Gänge-Menü von Gott an Gnade bekommen. Und wenn es Fisch ist, ja, mit Salat und Kräuterkartoffeln, ja, und Dillsoße, läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen? Gibt es da jemanden? Ja, ich kriege so ein schönes Mahl von Gott. So, und dann finde ich da plötzlich eine winzige Gräte. Was mache ich denn dann? Dann sage ich mir, ich rege mich doch nicht über diese Gräte auf, ja, sondern ich freue mich über das wunderbare Maß. Und so müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht über Kleinigkeiten ärgern, dass wir zu wenig gegenüber anderen bekommen hätten oder dass andere besser sind oder sowas. Das ist alles Pillepalle. Wir kriegen das reiche Maß und wir dürfen wissen, dass Gott mit jedem seinen eigenen Weg geht, um die Gnade anzuwenden. Das dritte Wort war jeder, was ich mit euch noch bedenken wollte. Das geht ganz schnell, weil ich es schon mit gesagt habe. Wenn ihr zum Gottesdienst kommt, wer ist der Veranstaltende des Gottesdienstes? Der Pastor, das Lobpreisteam, Techniker und so und noch jemand. Da komme ich rein, erwarte von denen was. Das ist nicht neutestamentlich. Neutestamentlich ist, jedem Einzelnen von uns sind die Gaben gegeben. Und wie der Gottesdienst am Ende läuft, wie der Heilige Geist hier Platz nehmen kann, das hängt davon ab, wie jeder Einzelne, ja, wirklich auch diese Gnade in seinem Herzen mitbringt. Also wir sind insgesamt alle das große Gastgeberteam von Gästen, die zu uns kommen und nicht nur die vorne stehen. Ich möchte uns zum Abschluss 5 Fragen fürs Abendmahl mitgeben, die stehen auch auf eurem Zettel. Die erste Frage: Bin ich bereit, Gemeinde gastfrei, also gastfreundlich so zu leben, dass in mir 1. Timotheus 2, Vers 4 pulsiert, wo steht, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Am Donnerstag hat jemand wo vom Leuchtturm darüber gesprochen hat, hat gesagt, naja, die liebsten Gäste sind die, die nicht kommen, die machen mir keine Arbeit. Wisst ihr, wir wollen als Gemeinde gastfreundlich sein und mit jedem neuen Menschen, der kommt, auch wenn das vielleicht kein einfacher Mensch ist, ja, wir nehmen ihn gastfrei auf. Wie ist es dann in meiner Seele gewesen? Habe ich schon manchmal gestöhnt über Leute? Sondern habe ich einfach mit Gott mich zusammen gefreut. Er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wow! Und dass sie da sind, ist das Entscheidende. Das Zweite ist, wo komme ich noch immer wie ein Gast, statt mit diesem Wohlwollen Gottes, das schon im Herzen zu haben, das mich Dank und Freude ausstrahlen lässt? Also, wo komme ich als jemand, der nur nehmen möchte als Gast sozusagen, ja, und nicht sich dessen bewusst ist, dass er, weil er ja jeder ist, auch mit dazu beiträgt, wie ein Gottesdienst läuft. Wo delegiere ich das Gastgebersein auf einige oder wenige in der Gemeinde, obwohl in unserem Vers jeder steht? Wo war ich unzufrieden mit meiner Ausstattung? Habe ich gedacht, Gott hat weniger für mich als für andere? Und die fünfte Frage, strebe ich danach, mache ich mich bereit, immer mehr von diesen Gnadengaben in mir wirken zu lassen, die Gott bereit hat, damit ich die Gnade weitergeben kann an die Gemeinde oder an die Gäste? Ihr könnt euch dann den Bibelvers zu Hause nochmal lesen, der dazu gehört. Also, ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne mit unserem Gott nochmal jetzt auch ein Zwiegespräch geben, auch beim Abendmahl. Und es ist so, dass wir jetzt beim Abendmahl ja wirklich einen Gastgeber haben. Und wisst ihr, wer der Gastgeber ist? Christus. Und Christus ist für mich der vorbildhafteste Gastgeber. Warum? Er hat sich ganz hingegeben. Und hat damit auch die ganze Fülle des Vaters, die ganze Fülle der Gnade Gottes zu uns gebracht. Und ich darf zu Christus kommen und darf von ihm nehmen, weil er diese Gnade Gottes verkörpert. Und so freuen wir uns jetzt drauf, wenn das Abendmahl ist, ja, dass wir mit ihm zusammen wirklich dieses Mahl genießen können, mit ihm als Gastgeber. Und wenn ich jetzt die Einsetzungsworte nochmal lese, dann habt nochmal bitte vor Augen, wie es in unserem Text heißt, das Maß der Fülle an Gnade bei Christus. Was Christus uns für eine Fülle an Gnade gegeben hat, indem er sein Leib hingegeben hat. Markus 14 lesen wir, und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, nehmen, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen dem, denn sie tranken, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Was wir hier lesen, ihr Lieben, beschreibt das Maß dessen, was Christus für uns bereit hat, sich selbst. Wir werden jetzt miteinander nochmal diese Liebe dieses Retters, die Fülle der Liebe dieses Retters anschauen in einem Lied und dann zum Mahl gehen. Bitte ich aufzustehen. Wir danken dir, unser Vater. Diesen Weinstock hast du uns offenbart durch Jesus, deinen Sohn. Wir danken dir, unser Vater, die du uns kundgemacht hast durch Jesus, deinen Sohn. Dieses Brot war zerstreut in den Körnern auf den Bergen. So soll deine Kirche zusammengebracht werden von den Enden der Erde in dein Reich. In Kraft durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. können Sie nochmal Platz nehmen. Dagmar und ich werden zunächst das Mahl genießen und dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen.